Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der kommenden halben Stunde geht es bei uns um die Kritik an der Mission der Herrenhuter Brüdergemeine. Nachkommen von Sklaven aus den ehemaligen Kolonien fordern eine Aufarbeitung der Geschichte und eine Integration indigener Bräuche. Franziskus wird morgen 85 Jahre alt. Er ist der erste Jesuit im Papstamt. Die Ideale seines Ordens hat er nicht vergessen und er bleibe den Vorstellungen von Ordensgründer Ignatius von Loyola treu, sagen Beobachter. Und schon wieder Weihnachten in Bethlehem ohne Touristen. Wegen Corona dürfen auch dieses Jahr keine ausländischen Besucher ins Land. Die Geburtskirche und die Altstadt bleiben trotzdem nicht leer. In gut einer Woche ist Heiligabend und viele Fenster sind wieder mit Kränzen und leuchtenden Sternen geschmückt. Oft sind das die beliebten Herrenhuter Sterne, die den Stern Bethlehem symbolisieren und bis heute von der Herrenhuter Brüdergemeine hergestellt werden. Die evangelische Glaubensgemeinschaft ist aus der böhmischen Reformation hervorgegangen und hat unter anderem Ideen des tschechischen Reformators Jan Hus aufgegriffen. Nahezu von Anfang an spielte die Mission eine große Rolle. Dadurch ist die Herrenhuter Brüdergemeine heute auf der ganzen Welt verbreitet. Doch die Missionare haben den indigenen Völkern in den Kolonien deren religiöse und kulturelle Identität abgesprochen. Außerdem haben sie die Sklaverei unterstützt. Die Nachfahren der Sklaven fordern deshalb jetzt eine Aufarbeitung der Missionsgeschichte. Jennifer Stange hat in den Niederlanden mit einer Herrenhuterin aus Suriname gesprochen.
When they came to Suriname,
als sie nach Suriname kamen, haben sie auch mit Sklaven gearbeitet, haben aber nie darüber gesprochen. Auch die Menschen in Suriname, in vielen Familien wurde nie über das Verhältnis von Kirche und Sklaverei gesprochen, weil es zu schmerzhaft war.
Rita Harry, geboren in Suriname, einem kleinen, heute unabhängigen Staat an der südamerikanischen Atlantikküste, kam in den 1970ern als Studentin in die Niederlande und ist dort Vorsitzende des Zentralrats der Herrenhuter Brüdergemeine.
Wenn du aus Suriname kommst, wirst du als Herrenhuterin geboren. Das suchst du dir nicht aus. Die Herrenhuter sind mein Leben.
Rita Harry ist die Urenkelin von Sklavinnen und Sklaven. Aus Afrika wurden ihre Vorfahren verschleppt, mit Gewalt auf Schiffe Richtung Nord- und Südamerika verfrachtet und in den Kolonien entrechtet und zum Arbeiten gezwungen. Das war, neben Produktion und Export landwirtschaftlicher Güter, das Geschäft der Sociétés van Suriname. 1683 erklärte sich die Gesellschaft zur Eigentümerin des heutigen Surinams. Teilhaber waren die Westindien-Kompanie, die Stadt Amsterdam und eine reiche niederländische Adelsfamilie. Einige Jahre später begann dort auch die Herrenhuter Missionsarbeit. Ganz bewusst bewegt sich die Herrenhuter Mission im Windschatten dänischer, niederländischer und deutscher Kolonialherren, um sich, wie es im deutschen Wikipedia-Artikel heißt, Menschen zuzuwenden und zu helfen, Gott besser kennenzulernen. Das ist allenfalls ein Teil der Wahrheit, denn es gibt auch eine andere Seite.
Vor 10 Jahren haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Welche Rolle haben die Herrenhuter gespielt? Sie haben die Religion gebracht, aber sie haben auch gesagt, eure Kultur kann nicht Teil davon sein. Also ging all das verloren.
Welche Rolle spielt die Herrenhuter Mission im Kolonialismus? Eine Frage, die Menschen wie Rita Harry vor einigen Jahren das erste Mal laut gestellt haben. In den Niederlanden, der mitgliedstärksten Brüderunität in Europa. Sie ist mehr als anderswo geprägt durch die Nachfahren afrikanischer Sklaven aus Suriname und natürlich durch die Nachkommen der Missionare. Sie wollen hier als Brüder und Schwester zusammenkommen, auf Augenhöhe. Das geht nur im Bewusstsein historischer Hypotheken. Davon ist auch Johannes Welschen, Pfarrer und Mitglied der Direktion der Kirchenleitung der Brüdergemeinde, überzeugt.
Sicherlich der Anfangsimpuls war ein Impuls von: Es sind Schwestern und Brüder, sie verdienen das Evangelium von Jesus Christus genau wie wir. Es gibt dann immer wieder Veränderungen auch in der Haltung. Es gibt auch deutliche Zeichen, vor allem dann auch im 19. Jahrhundert, dass Menschen als niedere Menschen, sage ich mal, als weniger wert gesehen wurden. Wir haben dann eigentlich erst jetzt im Laufe der Zeit gemerkt, dass das Bild sehr viel ambivalenter ist, als wir gedacht haben.
Sind Sklaven Menschen? Schon die Frage ist unethisch aus heutiger Perspektive. Für das Christentum war das lange eine ernsthaft erörterte Frage, auf die es unterschiedliche Antworten gab. Die Bibel spricht ganz selbstverständlich von Sklaven. Auch Jesus hat kein Problem mit der Institution Sklaverei, sagt aber, alle Menschen seien vor Gott gleich. Im Galaterbrief heißt es, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus. Ein frommer Wunsch, der sich im gelebten Christentum erstmal nicht durchsetzen konnte. Im Gegenteil, die katholische Kirche rechtfertigt Eroberungen jenseits des Atlantiks, die Unterwerfung angeblich typischer Sklavenvölker. Die protestantischen Missionare waren nicht besser. Die Herrnhuter allerdings bekannten sich von Anfang an zur Gleichheit. Nur was half das, wenn irdische Eigentumsverhältnisse wie der Besitz von Menschen dadurch nicht in Frage gestellt wurde? Welchen?
Das hatte etwas mit der lutherischen Haltung zu tun. Alle Regierung ist von Gott gegeben. Alles, was die Obrigkeit tut, ist im Prinzip von Gott verordnet. Also auch ein System wie die Sklaverei. Und es hat Einzelne gegeben, die das kritisch hinterfragt haben.
Die Ambivalenz, die Welschen beschreibt, sieht auch Historiker Jan Hüsken. In seiner 2016 veröffentlichten Dissertation beschäftigt er sich ausführlich mit dem Verhältnis von Mission und Sklaverei der Herrnhuter Brüdergemeine. Einerseits nutzte es den Kolonialherrn, wenn die Missionare Gehorsam predigten, weil sie Sklaverei als von Gott gegeben ansahen.
Also ein großes Interesse für die Kolonialherren an diesen religiösen Gemeinschaften besteht darin, dass die pazifizierend auf die Sklavengesellschaft wirken sollen und dafür sorgen, das System zu stabilisieren.
Andererseits kritisierten die Missionare die grausamen Bestrafungssysteme, die Folter und die unmenschlichen Auswüchse dieses Systems.
Und die Brüdergemeinde versucht in ihrer Mission, die Sklaven selbst als Individuen und Menschen anzuerkennen. Das war tatsächlich revolutionär, aber verdrängt, dass es natürlich durch die Anerkennung der Sklaverei als Institution innerhalb der Brüdergemeinde andererseits eben auch die Ausbeutung zum eigenen wirtschaftlichen Interesse von Sklaven gab.
Die Brüdergemeinde, so Hüsken, kaufte selbst Sklaven. Nicht allein, um sie zum Christentum zu bekehren, sondern auch, um Einkommen für die Mission vor Ort zu erwirtschaften. Die Aufarbeitung dieses Aspekts steht noch ganz am Anfang, sagt Kirchenvorstand Welschen.
Also die Frage, spürt man auf den Plantagen der Brüdergemeinde noch etwas von diesem Impuls? Sie sind doch eigentlich Schwestern und Brüder.
Im Jahr 2013, 150 Jahre nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei in Suriname, entschuldigt sich die Kirchenleitung der europäischen festländischen Provinz der Brüdergemeinde für das Leid, das den zu Sklavinnen und Sklaven gemachten Menschen angetan wurde.
Forgiveness, love, that's the most important thing.
Vergebung und Liebe sind das Wichtigste. Am 1. Juli 1863 endete die Sklaverei in Suriname und die Sklaven gingen in die Kirche. Deswegen feiern wir diesen Tag. Wir nennen ihn Ketikoti. Die Ketten sind gerissen.
In den Niederlanden gibt es mittlerweile die Diskussion, diesen Tag zum nationalen Feiertag zu erklären. Was sich Rita Harry als Urenkelin von Sklavinnen und Sklaven noch viel mehr wünscht, ist die Rückgewinnung und Integration von Riten und Bräuchen aus der Kultur ihrer Vorfahren in die Liturgie der Herrnhuter, um die gemeinsame Religion genauso zu prägen, wie die Missionare es über Jahrhunderte getan haben.
Die Aufarbeitung der Missionsgeschichte der Herrnhuter Brüdergemeinde hat begonnen. Ein Beitrag von Jennifer Lange. Ein paar Papst Franziskus wird morgen 85 Jahre alt. Mit ihm wurde 2013 das erste Mal in der Geschichte ein Jesuit zum Papst gewählt. Eigentlich schließen es die Ordensstatuten der Gesellschaft Jesu aus, dass ein Jesuit kirchliche Ämter und Würden anstrebt und annimmt. Doch bei Jorge Mario Bergoglio hatte der Orden bereits eine Ausnahme gemacht, als er Weihbischof und später Erzbischof von Buenos Aires wurde. Die katholische Ordensgemeinschaft der Jesuiten wurde von Ignatius von Loyola im 16. Jahrhundert gegründet und strebte eine geistige Erneuerung der katholischen Kirche an. Jesuiten verpflichten sich zu Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Seelsorge und Bildung spielen eine große Rolle. Was ist bei Franziskus geblieben von den Idealen der Jesuiten? Dieser Frage ist Hilmann Kleinjung in einem Porträt des Papstes nachgegangen.
An der Gesellschaft Jesu haben mich drei Dinge berührt. Der Sendungscharakter, die Gemeinschaft und die Disziplin. Das mutet seltsam an, weil ich von Geburt an ein undisziplinierter Mensch bin. Aber die Disziplin der Jesuiten, ihre Art, die Zeit einzusetzen, hat mich sehr beeindruckt.
Im Jahr 1957 passieren zwei Dinge, die das Leben des 20-jährigen Jorge Mario Bergoglio grundlegend verändern. Zuerst wird er krank, schwebt zwischenzeitlich in Lebensgefahr, überlebt, nachdem ein Teil seines rechten Lungenflügels operativ entfernt wurde. Danach kehrt er nicht mehr ins diözesane Priesterseminar zurück, sondern beschließt, Jesuit zu werden. Am 11. März 1958 beginnt er sein Noviziat, die Ausbildung in Córdoba. 1960 legt er die ersten Gelübde ab. Warum wollte Bergoglio nicht Priester in seiner Heimatstadt Buenos Aires werden? Warum die Jesuiten? Darauf antwortet Papst Franziskus in einem seiner ersten Interviews:
Ich sehe mich nicht als einsamen Priester. Ich brauche Gemeinschaft. Ohne Menschen kann ich nicht leben. Ich muss mein Leben zusammen mit anderen leben.
Annuncio vobis, gaudium meinum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Gerade zum Papst gewählt, beschließt Franziskus, nicht in den apostolischen Palast zu ziehen. Er wohnt weiter im Vatikanischen Gästehaus, wegen der Gemeinschaft. Vieles, was Beobachter anfangs an diesem Papst, je nach Sichtweise, irritiert oder fasziniert, lässt sich aus der Tatsache erklären, dass hier ein Ordensmann, ein Jesuit, zum Pontifex gewählt wurde. Der schlichte Lebensstil. Jesuiten versprechen beim Ordenseintritt neben Keuschheit und Gehorsam auch Armut. Der bescheidene Auftritt, nicht die große Limousine, nicht das volle Ornat und ein einfaches Guten Abend zur Begrüßung.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Ein Jesuit soll in der Kirche keine Karriere machen. Rührt daher die päpstliche Bescheidenheit? Ein Jesuit verspricht sogar, keine kirchlichen Ämter und Würden anzustreben und anzunehmen. Ordensgründer Ignatius von Loyola war da sehr bestimmt. Er sah in der Ehrsucht eines der Grundübel seiner Kirche und wollte seine Mitbrüder von den üblichen klerikalen Machtzirkeln fernhalten. Lange ließ sich das Prinzip nicht durchhalten, auch nicht von Jorge Mario Bergoglio. 1992 wurde der Jesuit Weihbischof, 1998 Erzbischof von Buenos Aires.
Ja, natürlich sind wir stolz und wir waren alle sehr überrascht, nachdem es ja noch nie einen Jesuiten als Papst gegeben hatte, seit der Gründung des Ordens 1540.
Pater Hans Zollner, Jesuit und Vizerektor der Päpstlichen Universität Gregoriana.
Er ist sicher nicht jemand, der sein Jesuitsein großartig zelebriert. Er kommt aber als Privatmensch sozusagen zu Besuch in die Jesuitenkurie oder wenn er auf Reisen ist, besucht er die Jesuitenkommunitäten dort. Also da lässt sich das am ehesten festmachen. Aber wie immer bei ihm ist es dann über personale Begegnungen, Kontakte, Gespräch. Das ist ihm das Wichtigste.
Was ist typisch jesuitisch an diesem Papst? Es ist die Art der Entscheidungsfindung. Ignatius von Loyola legt in seinen Exerzitien großen Wert auf die Unterscheidung der Geister. Mit Spuk hat es nichts zu tun, sondern mit einer gründlichen, wohlüberlegten und reflektierten Vorbereitung von Entscheidungen.
Die Unterscheidung bedeutet nicht, dass man immer von Anfang an richtig liegt, sondern dass man mit einem Kompass vorankommt, auf einem Weg, der viele Kurven und Wendepunkte hat. Und dass man sich immer vom Heiligen Geist leiten lässt, der uns zum Herrn führt.
Man kann sehen, wie er mit Themen umgeht. Er lässt sich immer verschiedene Meinungen vortragen und dann geht er vermutlich in einen Unterscheidungsprozess, um herauszufinden, was jetzt Gott von ihm will, wie er damit umgehen soll mit diesem Thema. Bei Personalentscheidungen genauso wie jetzt bei dem großen synodalen Weg, den er angestoßen hat für die Weltkirche.
Auf 2 Jahre hat Papst Franziskus den Reformprozess angelegt, der im Oktober begann, mit einer Auftaktveranstaltung in Rom. Seitdem wird an der Basis diskutiert, in den einzelnen Diözesen. Die Ergebnisse der Beratungen und Hearings werden dann auf kontinentaler Ebene zusammengeführt und schließlich noch einmal kondensiert nach Rom zurückgebracht zum Papst, der dann vielleicht Beschlüsse fasst oder sich weiter Zeit lässt für die Unterscheidung der Geister. Katholikinnen und Katholiken, die etwas verändern wollen, brauchen einen langen Atem. Seit Jahren lässt der Papst von verschiedenen Kommissionen die Frage prüfen, ob in der frühen Kirchengeschichte auch Frauen als Diakoninnen eingesetzt wurden. Das könnte bei der Entscheidungsfindung helfen, ob die Diakoninnenweihe heute möglich ist. Die Ungeduld an der Basis wächst, doch Papst Franziskus lässt sich nicht drängen.
Diese Unterscheidung braucht Zeit. Viele meinen zum Beispiel, dass Veränderungen und Reformen kurzfristig erfolgen können. Ich glaube, dass man immer genügend Zeit braucht, um die Grundlagen für eine echte, wirksame Veränderung zu legen. Und das ist die Zeit der Unterscheidung. Manchmal spornt uns die Unterscheidung jedoch dazu an, etwas sofort zu erledigen, was man eigentlich später tun wollte.
Man muss alle anhören und dann eine Entscheidung treffen. Und das ist eben typisch in der Regierungsart des Papstes,
sagt der Autor und Vatikanexperte Marco Politti.
Und gleichzeitig zum Beispiel ist es der Papst, der doch 3 Kardinäle aus dem Kardinalskollegium weggejagt hat, weil sie entweder ein liederliches Leben führten oder Missbrauch begangen hatten oder auch Geld veruntreut hatten oder nicht genügend aufgepasst hatten.
Oft entscheidet Papst Franziskus ganz schnell. Kardinal Angelo Becciu verlor seinen Posten und seine Kardinalswürde, weil er im Verdacht steht, Gelder veruntreut und sein Amt missbraucht zu haben. Der Prozess gegen ihn läuft, noch gilt die Unschuldsvermutung. Der Papst hat bereits geurteilt. Auch das mag als typisch jesuitisch gelten, als typisch für einen Orden mit einer quasi militärischen Struktur, die einsame, autoritäre Entscheidung. Im Rückblick auf seine ersten Jahre als Jesuitenoberer sieht Franziskus seinen Führungsstil durchaus kritisch.
Es war eine schwere Zeit für die Gesellschaft Jesu. Eine ganze Jesuitengeneration war ausgefallen. Deshalb wurde ich schon in sehr jungen Jahren zum Provinzial ernannt. Ich war erst 36 Jahre alt. Eine Verrücktheit. Ich musste mich mit sehr schwierigen Situationen auseinandersetzen und traf meine Entscheidungen schroff und eigenmächtig.
Noch ein Klischee über Jesuiten, verpackt in ein lateinisches Sprichwort. Jesuita non cantat. Ein Jesuit singt nicht. Auch das geht auf Ordensgründer Ignatius zurück, der seine Mitbrüder nicht zum Chorgebet verpflichten wollte. Daraus wurde schnell die Unterstellung, dass die Jesuiten mit liturgischem Pomp and Circumstances nichts anfangen können. Und tatsächlich, Franziskus gestaltet die päpstlichen Messfeiern deutlich schlichter als sein Vorgänger Benedikt. Und singen hat man den Jesuitenpapst auch noch nie gehört. Was nach eigener Aussage nichts mit Unlust, sondern mit Unvermögen zu tun hat. Ich kann leider nicht singen, sagt er. Würde ich singen, würde ich wie ein Esel klingen.
Mit Franziskus bekleidet erstmals ein Jesuit das Amt des Papstes. Morgen wird Franziskus 85 Jahre alt. Ein Porträt von Tilman Kleinjung. Normalerweise reisen jedes Jahr in der Adventszeit Millionen von Menschen nach Bethlehem, wo Jesus geboren worden sein soll. Vor allem die Geburtskirche lockt viele Touristen an. Sie wurde über der vermuteten Geburtsstätte Jesus errichtet und gehört zu den wenigen, noch vollkommen erhaltenen frühchristlichen Sakralbauten. Doch wegen der Corona-Pandemie sind schon im zweiten Jahr Besuche von Touristen aus dem Ausland unmöglich. Zwar haben sich Händler, Hoteliers und Kunsthandwerker auf die Touristen eingestellt, aber Israel hat die Grenzen wegen der neuen Omikron-Variante dicht gemacht. Und das gilt auch für die palästinensischen Gebiete. Benjamin Hammer war für uns in Bethlehem unterwegs.
Bethlehem hat sich rausgeputzt. Auf der Sternstraße, die ins Zentrum der Altstadt führt, kehrt ein älterer Mann jeden auch noch so kleinen Plastikfetzen auf. Einst sollen Maria und Josef diese Straße auf dem Weg zu Stall und Krippe genommen haben. Die Gegend wurde in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert. Doch am Nachmittag ist der Mann, der die Straße kehrt, fast allein in der wunderschönen Gegend. Im blitzblanken Bethlehem fehlen auch dieses Weihnachten die Touristen aus dem Ausland. Israel hat erst vor wenigen Tagen das Einreiseverbot für Touristen verlängert. Begründung: die Omikron-Variante des Coronavirus. Betroffen sind davon auch die Palästinenser im Westjordanland, das Israel besetzt hält. Und damit auch Bethlehem. 3,5 Millionen Besucher kamen beim letzten Weihnachtsfest vor der Pandemie. Diesmal werden es deutlich weniger werden.
The light. We must put the light.
Direkt an der Sternstraße, in einem alten Gebäude, befindet sich ein Zentrum für Ikonenmalerei. Eine ältere Dame sitzt gerade vor Jesus Christus. Oder genauer gesagt, sie streicht mit einem Pinsel über dessen Haare und verfeinert die Ikone. Um das Abbild des Heiligen herum strahlt ein kräftiges Gold. Die christliche Palästinenserin Muna Khader leitet das Zentrum für Ikonenmalerei. Das Malen sei wie ein Tor zum Himmel, sagt sie. Meditation. Sie spüre das Bild förmlich.
It's a door to heaven and it's kind of meditation. You meditate with the picture. You feel it.
Vor der Pandemie besuchten Touristen aus dem Ausland hier Kurse in Ikonenmalerei. Heute ist das Zentrum ziemlich leer. Palästinensische Frauen aber lernen das alte Handwerk weiterhin. Ihre Ikonenmalereien sollen sie anschließend verkaufen und davon leben. Das ist der Plan in einer Stadt, die wirtschaftlich leidet und die vor allem Christen nach und nach verlassen.
Bethlehem is a tourist place.
Ohne Touristen gibt es hier in der Gegend im Grunde keine Arbeit. Wir wollen unseren Leuten helfen, dennoch im Land zu bleiben, nicht auszuwandern. Und das machen wir, indem wir die alte Tradition der Ikonenmalerei wiederbeleben. In den palästinensischen Gebieten gibt es praktisch keine Sozialhilfe. Viele Menschen in Bethlehem kommen nur noch mit großen Mühen über die Runden. Trotzdem soll auch in Corona-Zeiten Hoffnung vom Weihnachtsfest ausgehen, gerade dort, wo Jesus Christus geboren worden sein soll. Vor ein paar Tagen wurde auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche ein gigantischer Weihnachtsbaum eingeweiht. Auf der Sternstraße gibt es einen Weihnachtsmarkt, in der Stadt außerdem ein Kulturfestival. An dem beteiligt sich auch Fadi Katan. Der Koch aus Bethlehem ist weit über seine Heimatstadt bekannt.
The timing of the festival is crucial.
Der Zeitpunkt dieses Festivals ist wichtig. In der Weihnachtszeit betet die Welt in Richtung Bethlehem. Die meisten Menschen wissen aber gar nicht, dass Bethlehem in Palästina liegt. Allein das zu zeigen, ist eine starke Botschaft aus dieser schönen Stadt, in der wir sind. Am Abend wird es dann doch noch etwas voller auf der Sternstraße, die der ältere Mann so penibel gereinigt hat. Touristen aus dem Ausland fehlen, aber die Menschen aus Bethlehem sind gekommen. Auch viele Muslime. So wird Weihnachten in schwierigen Zeiten wenigstens zu einem Fest, bei dem sich die Religionen näher kommen. Im nächsten Jahr sollen die Hotels wieder voll sein, mit Gästen aus aller Welt. Muna Khader vom Zentrum für Ikonenmalerei will sich die Hoffnung nicht nehmen lassen.
It's a place, it's Jesus place.
Bethlehem ist doch der Ort von Jesus. Und deshalb muss dieser Ort voller Touristen sein. Menschen aus aller Welt, die die Geburt von Jesus Christus gemeinsam feiern.
Ja, die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie bleibt. Benjamin Hammer berichtete über die zweite Adventszeit in Bethlehem mit Corona. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz. Bei Britta Mersch geht es heute um Fernweh. Ein Auslandsschuljahr richtig planen.